Wie erfolgreich muss eine Frau werden, dass sie nicht mehr als Mädchen angesprochen wird?
Ein Klick und die Frau, das Mädchen, ist ausgezogen, steht ohne Kleider da. Lustig finden manche, aber es ist der erste Schritt hin zu digitaler sexualisierter Gewalt. Dass Frauen Gewalt angetan wird, ist alltägliche Realität, körperlich, psychisch und digital. Sichtbar wird sie meist erst dann, wenn Betroffene den mutigen Schritt in die Öffentlichkeit wagen, wie aktuell Schauspielerin Colleen Fernandes. Ihr Fall hat eine Debatte um sexualisierte Gewalt im Netz entfacht. Wie kann ich mich vor solcher Gewalt schützen? Und wie gehe ich mit Menschen um, die so etwas kleinreden wollen, mit Sätzen wie »Ist doch nur ein Foto« oder »Das Meme ist halt einfach lustig gemeint«? Diese Fragen sind bei meiner heutigen Gesprächspartnerin am richtigen Platz. Ich bin Annette und ihr seid wieder hier bei »Wissen, was dir gut tut«, dem Podcast von Bunte Gesundheit. Ich habe heute Ingrid Brodnik zu Gast. Sie ist Expertin für die gesellschaftlichen Auswirkungen von Digitalisierung und Debattenkultur. Die Autorin und Journalistin hält Vorträge und Workshops und gibt Tipps, wie man auf Phänomene wie Hassrede oder Desinformation reagieren kann. Zuletzt erschien ihr Buch »Feindbild Frau«, wie Politikerinnen im Netz bedroht, beleidigt und verdrängt werden und was wir alle dagegen tun können. Schön, dass du da bist, Ingrid. Danke.
Hallo, ich freue mich.
Dein neues Buch behandelt das Thema Gewalt gegen Frauen in der Politik. Es ist für viele Politikerinnen bitterer Alltag geworden, beschimpft zu werden. Was für Beispiele sind dir da untergekommen?
Es gibt natürlich diese ganz grässliche Variante der Vergewaltigungsdrohung. Das ist eine der häufigsten Arten, wie Frauen im Internet fertig gemacht werden. Das wurde schon sehr früh dokumentiert im englischsprachigen Raum. Gibt es zum Beispiel den Ausdruck Rape-Glish. Das ist eine Mischung aus Rape und English für diese sexualisierte, gewaltvolle Sprache. Und das erleben Politikerinnen. Ich habe im Buch eine deutsche Politikerin zitiert, auch namentlich, die sogar erzählt, also die erzählt, dass sie solche Vergewaltigungsdrohungen bekommen hat. Und dann erzählt sie, dass sie als junge Frau auch selbst vergewaltigt worden ist. Und jedes Mal, wenn sie so eine Nachricht bekommt, denkt sie darüber nach, wie das wäre, wenn es wieder passiert. Und das ist so wichtig, weil Frauen nicht in einem luftleeren Raum aufwachsen. Das heißt, manche haben sexualisierte Gewalt schon selbst erlebt, aber jede Frau wächst auch mit dem Bewusstsein auf, dass es passieren kann. Und darum haben diese Worte und haben diese Bilder eine besondere Wirkung bei Frauen. Und dann habe ich auch Nachrichten, die wirken subtiler, die haben aber auch eine Wirkung. Ich habe 10 Typen von geschlechtsspezifischen Herabwürdigungen, Bedrohungen zusammengesammelt. Das sind zum Beispiel die Abwertung basierend auf einer sexuellen Verwertungslogik, zum Beispiel ein Kommentar wie, Verzeihung, mit dir will keiner ficken, oder Drohungen gegen die Familie ist auch etwas Klassisches, das Frauen bekommen, oder dann noch so etwas wie das Kompetenzabsprechen. Und nur ein Detail, das ist, wirkt viel harmlos, aber ich möchte es kurz erwähnt haben. Ich habe mit der österreichischen Parteichefin Beate Meinl-Reisinger, die ist auch jetzt Außenministerin in Österreich, gesprochen, und sie hat mir erzählt, sie wird ganz schnell geduzt und als Mädchen bezeichnet. So nach dem Motto, du Mädel, ich weiß, mit Denken tust du dir schwer. Und nur so als kleines Detail, ich sitze da und interviewe eine der hochrangigsten Politikerinnen, zumindest meines Landes, und denke mir, wie erfolgreich muss eine Frau werden, dass sie nicht mehr als Mädchen angesprochen wird. Das sind jetzt sehr viele Facetten, aber es ist einfach, als Frau im Internet unterwegs zu sein, kann bedeuten, dass man sexualisierte Gewalt erlebt, und es kann auch bedeuten, dass man klein gehalten wird.
Woher kommt dieser systematische Hass gegen Frauen? Und nimmt er immer mehr zu? Und warum? Weil es einfach anonym möglich ist?
Genau, also es ist so, dass dieses Kleinhalten bei einigen wohl auch die Absicht ist. Zum Beispiel, eines hat mich überrascht bei den 10 Typen der wiederkehrenden geschlechtsspezifischen Beleidigungen und Bedrohungen. Ich habe speziell Kommentare gegen Politikerinnen mir angesehen. Ein Typ war wirklich die Aussage, so in die Richtung, Politik als Ort, wo Frauen nichts zu suchen haben. So Postings wie Frauen und Politik, das passt nicht zusammen. Und da merkt man schon auch einerseits ein sehr problematisches Weltbild, wo Frauen gewisse Räume nicht einnehmen sollen, da gar nichts zu suchen haben, aber auch das Gefühl, das kann man halt posten. Also da spielen auch durchaus sexistische und misogyne Einstellungen eine Rolle. Und das andere ist, Aggression gegen Frauen kann auch eine Methode sein, den Status zu verteidigen. Also zu aufmüpfige Frauen mal in die Schranken zu weisen. Oder vor Jahren gab es eine interessante Untersuchung, da wurde eine Version des Online-Spiels Halo getestet. Das ist einfach so ein Shooter, wo man auch mit Ton miteinander kommuniziert. Und es wurde geschaut, wenn eine Mitspielerin eine Frau ist, also eine weibliche Stimme hat, kommt es dann zu Beleidigungen und wer beleidigt? Und es stellte sich damals heraus, die Gamer, die gerade besonders schlecht spielten, hatten eine höhere Chance, dass sie Frauen so beleidigten. Also da war so dieser Eindruck, die Beleidigung von Frauen kann auch eine Möglichkeit sein, sich als Mann zu verteidigen, dass man so quasi noch wen findet, auf den man noch mal mehr hinhaut. Und das gibt mir sehr zu denken, weil ich glaube, dass wir in einer Phase sind, wo es teilweise bewusst und teilweise unbewusst diesen Versuch gibt, mit Aggressionen und grausigen Worten Frauen wieder zurückzudrängen.
Ja, deine These ist ja deshalb auch, Frauen sollen aus der politischen Öffentlichkeit gedrängt werden. Es geht also letztlich um die Gefährdung der Demokratie. Und dennoch wollen viele das ja kleinreden. Warum haben wir so lange dazu tendiert, Gemeinheiten im Netz zu ignorieren? Oder gilt das auch nur, wenn Frauen betroffen sind?
Bei Frauen gilt ganz besonders. Ich glaube, zum Teil ist auch wirklich Unwissen ein Aspekt, weil zum Beispiel, wenn ich dann auch in Sendungen oder in Beiträgen konkrete Beispiele gebe, was Frauen erlebt haben. Zum Beispiel in Österreich gab es diesen sehr schrecklichen Fall der Ärztin Lisa Maria Kellermeier, die schwere Bedrohungen erlebt hat und die sich das Leben nahm. Und da gab es auch
Sie hat geimpft, glaube ich.
Ne? Genau, sie war Impfärztin und sie war auch sehr kritisch über die Corona-Demos. Und sie war auch da sehr sichtbar auf Twitter damals und sie hat dann extreme Bedrohungen erlebt. Und es gab dann aber auch nach ihrem Suizid so einzelne Wortmeldungen oder so Argumentationen, ja, sie hätte halt stärker sein müssen. Und in meinem Buch habe ich zum Beispiel eine dieser gefährlichen Drohungen zitiert. Das ist ein E-Mail mit dem Betreff, ich werde dich hinrichten. Und im E-Mail wird dann ganz genau erklärt oder geschrieben, wie dieser Mann sie und ihr Personal umbringen möchte. Und ich habe das deshalb zitiert, weil wenn man das liest, dann kann man nicht so leicht sagen, ah, das hätte muss ein bisschen härter sein, weil da muss man schon sehr eigenartig unterwegs sein, zu sagen, das sollen Leute aushalten müssen notfalls. Also worauf ich hinaus will, ist, ein Teil ist auch einfach fehlendes Bewusstsein, wie arg es ist. Und ich glaube auch, wir sind leider es ist ja gut, dass der Beginn der Digitalisierung so enthusiastisch war, dass man gedacht hat, im Internet, da werden wir zu aufgeklärteren Wesen. Es gab wirklich so Aufsätze, zum Beispiel Howard Rheingold, ein früher Sozialforscher und Internetverfechter, der gesagt hat, im Internet sinngemäß setzt sich das bessere Argument durch, weil wir einander nicht sehen können, spielen so Dinge wie Hautfarbe, Geschlecht, Alter keine Rolle. Und wir wissen jetzt, Moment einmal, das stimmt so nicht. Leute sind rassistisch, sexistisch, gehässig, weil sie es sind, nicht weil sie nicht sehen können, wer das Gegenüber ist. Und im Umkehrschluss war das schon damals eine problematische Annahme, nur ganz kurz, weil wenn man nicht sehen, also wenn bedeutet, ich als Frau werde nur so lange respektvoll behandelt, solange man halt nicht sieht, dass ich eine Frau bin, dann ist das exakt keine Gleichstellung. Also ich glaube, dass wir auch ein bisschen geprägt sind von den frühen Internetmythen, wo es halt schnell mal hieß, ja, lass dir halt eine dickere Haut wachsen. Aber je besser Leute Bescheid wissen, desto mehr merken sie, Moment, da werden gerade zivilisatorische Rückschritte erzielt.
Unser Podcast wird unterstützt von Kneipp. Gerade jetzt, wo wir wieder mehr draußen sind, uns mehr bewegen und vielleicht auch wieder mehr Sport machen, merkt man schnell, der Körper braucht einfach ein bisschen mehr Unterstützung, vor allem wenn es um Muskeln, Energie und Nerven geht. Und genau da spielt Magnesium eine wichtige Rolle. Viele von euch kennen Magnesium wahrscheinlich als Tabletten oder Sticks. Kneipp hat dafür eine neue, ziemlich leckere Lösung. Magnesium plus B12 als Gummis. Die schmecken fruchtig nach Himbeere und sind super praktisch für unterwegs. Ein Must für jeden Sport- oder Reisetasche. Ein Gummi enthält 120 Milligramm Magnesiumcitrat, also eine Form von Magnesium, die der Körper besonders gut aufnehmen kann. Und ihr könnt ganz flexibel dosieren, je nachdem, was euch gerade gut tut. Und irgendwie typisch Kneipp, das Produkt lässt sich perfekt in den Alltag integrieren und unterstützt einen bewussten Lebensstil optimal. Genau das ist schon seit Generationen die Gesundheitsphilosophie von Kneipp. Und es gibt ja sogar Studien, die genau das Gegenteil zeigen, dass nämlich nur Augenkontakt Empathie fördert.
Ja, es ist so, dass die Frage natürlich ist, wie können wir vielleicht auch wieder sachlich ins Gespräch kommen oder wann eskaliert es? Und zum Beispiel vor einigen Jahren gab es eine bemerkenswerte Untersuchung. Da wurde getestet, wann sind Menschen etwas aggressiver und wann sind sie nicht ganz so übel, wann wird weniger bedroht zum Beispiel. Und da wurden so unmögliche Szenarien gemacht. Menschen mussten diskutieren. Es hieß, man braucht ein lebensnotwendiges Medikament für eine Person, die einem wichtig ist, aber es gibt nur eine Dosis. Und es diskutierten immer zwei Menschen miteinander über das Internet. Eine Webcam war zwischengeschaltet, aber in manchen Szenarien war es so, dass man sich richtig in die Augen sah. Und in manchen Szenarien war es auch so, dass man nur tippte. Und der Augenkontakt hatte die positivste Wirkung. Also es fielen messbar weniger Bedrohungen. Es hatte übrigens interessanterweise in dieser Untersuchung auch eine noch positivere Wirkung, als den Namen der anderen Person zu kennen. Also diese Untersuchung zumindest deutete so darauf hin, dass Leuten in die Augen zu schauen so ein bisschen bremsend wirken kann, ob man dann so aggressiv auftritt.
Ja. Wenn du diese furchtbaren Sachen beschreibst, jetzt die Ärztin hat sich sogar suizidiert, was passiert mit der Seele von Betroffenen, wenn sie solche Drohungen über sich lesen müssen oder auch direkt an sie gerichtet?
Gerade bei Frauen ist zum einen die Gefahr, dass sie sich einfach zurückziehen. Es gibt wirklich starke Hinweise auf sogenannte Chilling-Effekte. Das heißt, dass Leute nicht mehr ihre Meinung öffentlich sagen. Und die beste oder eine der besten Untersuchungen, die ich dazu kenne, ist aus Norwegen. Da wurde getestet, wenn Frauen hasserfüllte Nachrichten online erlebt haben und wenn Männer hasserfüllte Nachrichten online erlebt haben, wie wirkt sich das aus? Und es war so, dass bei Frauen das deutlich häufiger war. 42% der betroffenen Frauen gaben an, zurückhaltender im Formulieren ihrer Meinung zu werden, aber nur 16% der Männer. Und da kann man jetzt wieder sagen, ach, sind Frauen einfach schwächer oder haben sie halt so eine dünne Haut? Nur ich glaube, da sind zwei Dinge eben wichtig. Bei Frauen wird es oft die sexualisierte Komponente haben, die besonders ekelhaft ist, ja besonders darauf ausgerichtet ist, verstörend zu sein. Und zweitens, Frauen wachsen eben in einer Welt auf, wo sie von klein auf auch lernen, pass auf, geh nicht im Dunkeln durch eine schlecht beleuchtete Gasse. Und ich glaube, dass viele Frauen dann auch Online-Debatten meiden, weil sie Angst haben, sich einen Stalker einzufangen, weil sie Angst haben, sich Übleres einzufangen. Das ist so ein Aspekt. Und das zweite ist, wir haben auch ein Problem. Juristisch ist es oft so, dass Dinge schon sehr, sehr heftig sein müssen, dass sie zum Beispiel als Bedrohung eingestuft werden. Aber für die Person kann das schon viel früher wirken, bevor es den Tatbestand der Bedrohung erfüllt. Also zum Beispiel, wenn nur so eine vage Gewaltwunsch ist, das hat trotzdem eine negative Wirkung, so etwas wie du gehörst vergewaltigt. Kann sein, dass es in Deutschland einen Tatbestand der Billigung erfüllt. Aber worauf ich hinaus will, ist, das bremst Menschen ab, weil sie natürlich am Heimweg Angst haben, weiß die Person, wo ich wohne. Und für mich, was eines der interessantesten Beobachtungen war, ich habe ja mit vielen Politikerinnen gesprochen und die meisten sind sich bewusst, dass es diese Gefahr des Silencing gibt und die kämpfen dagegen an. Also die sagen, ich bleibe auf der Plattform, ich bin weiterhin aktiv. Aber auch das kostet Energie. Und das heißt, selbst wenn ich mich nicht verdrängen lasse, ich muss mehr Energie aufbringen als zum Beispiel Männer, die nicht solche sexualisierten Nachrichten bekommen. Also der Preis wird höher für Frauen, die noch öffentlich auftreten wollen. Und nur ein Satz, mir hat die grüne Politikerin Renate Künast erzählt, als diese Hasswellen gegen sie losgingen, hat das ihr Team fast mehr belastet als sie selbst stellenweise. Und sie hat gesagt, weil die meisten Abgeordneten, die haben so ein bisschen Hornhaut auf der Seele, weil die halt auch schon wirklich viele innerparteiliche Clashes erlebt haben, weil die mediale Auseinandersetzungen erlebt haben. Die sind schon ziemlich tough. Aber mir gibt es sehr zu denken, wenn wir zu einer Gesellschaft wären, wo man Hornhaut auf der Seele womöglich braucht, um an digitalen Debatten teilnehmen zu können.
Absolut, ja. Du beschreibst in deinem Buch zwei Typen von Usern. Trolle und Glaubenskrieger. Das ist ein älteres Buch. Du hast ja schon mehrere verfasst. Was verstehst du darunter?
Ich finde, das Interessante ist, es gibt nicht den einen Typ aggressiven User oder Userin. Es gibt schon unterschiedliche Motive. Und der Troll ist so eine ganz eigenartige Unterform. Das sind Menschen, die gar nicht unbedingt politisch überzeugt sein müssen, sondern die wollen andere quasi zum Leiden bringen. Nämlich der Troll postet vielleicht etwas, das Leute aufregt, wo sie dann mehr eskalieren oder ist besonders aggressiv und freut sich, wie die Person plötzlich zum Weinen beginnt im Videostream. Und Trolle, da gibt es eine wichtige Auswertung, die heißt Trolls just want to have fun. Bei Menschen, die so ein Trollverhalten zeigen, zeigt sich zum Beispiel auch, dass sie eher zu Sadismus und Psychopathie neigen. Und ich habe mit einem der Studienautoren gesprochen, Delroy Paulhus. Ich habe den gefragt, ein bisschen bewusst doof die Frage, ob man im Internet zum Troll, zum Sadisten wird. Und er hat gemeint, nein, es ist eher so, in unserer Gesellschaft gab es wahrscheinlich immer Sadisten. Das kann ich aber online besonders gut ausleben. Und das ist so ein spezieller Untertyp. Und der zweite Typ ist, glaube ich, der häufigere, das ist der Glaubenskrieger. Das sind Leute, die aus einer Überzeugung heraus so aggressiv auftreten. Weil zum Beispiel gerade die Überzeugung, wenn ich denke, es gibt eine große Unterdrückung des Mannes. In Wirklichkeit ist das, die Feministinnen haben alles übernommen. Jetzt sind Männer unterdrückt, dürfen nichts mehr sagen, dürfen keine Frau mehr ansehen, sonst kommen schon die Handschellen. Wenn ich das glaube, dann kann sein, dass ich dieses aggressive Posten verteidige, weil ich muss es ja jetzt sagen. Also das heißt, aggressives Verhalten kann auch durch solche überzogenen Glaubenssätze begünstigt werden. Natürlich auch, das gilt natürlich auch für politischen Extremismus oder für andere vehemente Überzeugungen. Und das ist wichtig, da gibt es auch ganz viele Auswertungen. Es gibt nicht den einen Typ aggressiven User oder Userin. Es gibt etwas, das durch sehr viele Untersuchungen sich hervorhebt. Statistisch gesehen sind es eher Männer, die Online-Aggression ausleben. Aber man muss auch sagen, es gibt eben auch Frauen. Also ich bin selbst immer wieder erschüttert, wenn ich zum Beispiel sehe, wie Frauen über eine andere Frau Vergewaltigungswünsche posten. Das gibt es auch. Aber statistisch gesehen wird oft so ein Kommentar eher von einem Mann kommen.
Ja. Und wer steht dann dahinter? Wer kreiert Deepfakes oder Deep Nudes, so wie bei dem Fall Colleen Fernandes? Wir meinen jetzt, sie sagt, es sei ihr Ehemann. Also kann eigentlich erstmal jeder sein, oder?
Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil sie hat dann nachher präzisiert, dass sie dem Christian Ullmann anscheinend die Erstellung von Deepfakes gar nicht vorwirft, sondern sie ihm vorwirft, er solle sich als sie ausgegeben haben, ja, mit Männern gechattet und quasi dann auch noch Pornomaterial gesendet. Aber gleichzeitig wissen wir, das ist leider sehr sichtbar, dass es sehr viele sexualisierte Deepfakes über sie auch im Internet gibt. Also sie ist anscheinend mehrfach, es gibt den Vorwurf von ihr, diese Belastung erlebt zu haben, und es gibt auch ganz solche Bilder von ihr im Internet. Aber zum Thema, tatsächlich ist dieser Fall Colleen Fernandes sehr repräsentativ, weil ein enormer Teil der Deepfakes sind Porno-Deepfakes, die gemacht werden, damit Männer quasi sich daran ergötzen können oder zum Teil auch eine Frau bewusst erniedrigen. Ich glaube, es gibt beides. Und im Jahr 2023 wurde auch geschaut von diesen sexualisierten Deepfakes. Ich glaube, es waren 98% oder 99% der Betroffenen waren Frauen. Also das heißt, es ist ein gegendertes Problem. Kann auch Männern passieren, kann zum Beispiel auch Transpersonen passieren. Kann auch sein, dass sich diese Werte zum Beispiel mit der Zeit dann wieder etwas verschieben. Aber zu dieser Frage zurück. Das eine ist, ich glaube, für manche Männer ist es eine Art des neuen Pornokonsums, wobei das eben kein Porno ist, weil ein klassischer Porno bedeutet Konsens, dass die Frau ja willentlich und wissentlich mitmacht. Hier gibt es keinen Konsens, darum ist es eine sexualisierte Gewalt. Und das andere Thema, das wir zunehmend auch sehen, ist, dass es eine Methode der bewussten Herabwürdigung sein kann, also wo dann bewusst auch Frauen darauf hingewiesen werden, dass es das von ihnen gibt. Das ist natürlich eine besonders ekelhafte Form der Gewalt, wo ich nicht nur mich selbst daran ergötze, sondern auch will, dass die Frau die Demütigung mitbekommt. Übrigens auch im politischen Spektrum, als Grok so Schlagzeilen machte. Also die KI von Elon Musk, die ermöglicht ja oder hat ermöglicht auf X, dass man sagt, put her in a Bikini oder zieh sie bis auf die Unterwäsche aus. Auch Kinder wurden zum Teil bis auf die Unterwäsche ausgezogen. Und worauf ich hinaus will, ist, zum Teil ist das beispielsweise Frauen passiert, die gegen Donald Trump demonstriert haben. Und da gibt es natürlich diese politische Komponente. Diese linke Demonstrantin, die wird jetzt nochmal besonders quasi beschämt. Also es wird hier bewusst mit dem Mittel der Scham gearbeitet, um Frauen zu verdrängen.
Ja. Man fragt sich eigentlich dann permanent für all diese furchtbaren Sachen, es gibt keine Strafe offenbar. So bleibt es ja bei einem hängen. Warum ist das so? Sind wir einfach nur spät dran? Andere Länder hingegen sind weiter. Was wird bestraft und ja, kannst du das ein bisschen auseinanderdröseln?
Mein zumindest persönlicher Eindruck ist, dass den Betroffenen und den Einrichtungen, die in einer Tour den Betroffenen helfen, nicht genug zugehört wird. Außer ein Fall ist so deutlich und so prominent, dass man nicht mehr rundherum kommt. Drum ist auch dieser Fall von Colleen Fernandez so wichtig, weil ich glaube, in diesem Moment haben viele erst richtig verstanden, was gerade passiert. Aber in Wirklichkeit erleben das auch Bürgerinnen, die überhaupt nicht prominent sind. Das passiert Schulkindern, Schulmädchen. In Österreich gab es schon Suspendierungen von Jungen, die das über Klassenkameradinnen erstellt haben. Und das ist ein riesiges Problem, wo es manchmal erstens diesen einen Fall braucht, wo es dann wirklich echt viele verstehen, was gut ist. Aber auch in meinem Buch zitiere ich Josephine Ballon. Das ist eine der Geschäftsführerinnen von HateAid. Und schon da sagt sie, es eine Forderung, es soll ein eigener Straftatbestand sein, diese Erstellung von missbräuchlichen Deepfakes. Also das war schon längst dokumentiert, dass solche wichtigen Einrichtungen das fordern. Und man fragt sich, warum ist es nicht gekommen? Und ich glaube, ich persönlich glaube oft, dass wir die Gewalt, die speziell Frauen erleben, dass die sehr unsichtbar bleibt, bis zu dem Moment, wo man nicht mehr drunter rumkommt, diese Debatte zu führen.
Ja, Colleen Fernandez hatte ja auch schon Anzeige erstattet in Deutschland. Der wurde dann nicht weiter nachgegangen, offenbar. Also ja, man wundert sich schon, dass das alles so ein bisschen eben abgetan wurde bisher.
Es ist auch so, wenn ich kurz darf, es ist auch strafrechtlich, gibt es oft den Satz, das Strafrecht ist der härteste Hammer im Juristischen. Im Sinne von, es gibt ja zum Beispiel auch das Zivilrecht, ich kann oft gegen manches vorgehen, das jetzt nicht im Strafrecht rein drin ist. Nur beim Strafrecht ist zum Beispiel oft wirklich die Staatsanwaltschaft zuständig. Also der Staat ermittelt und ich kann wirklich schwere Strafen bekommen. Und es gibt einerseits diese Zurückhaltung, das Strafrecht auszudehnen, auch weil es nicht unbedingt immer der größte Erfolg ist, alles unter Strafe zu stellen. Also es hat schon Punkte, valide. Nur es kann nicht sein, wenn die Gewalt sich ändert, dass das Strafrecht gleich bleibt. Und wir erleben derzeit eine Gewalt, die so eine klar geschlechtsspezifische Komponente hat. Das heißt, wenn hier das Strafrecht sich nicht ändert, dann verschlechtert sich der Schutz von Frauen.
Mhm. Jetzt wird ja über das neue Gesetz gesprochen und es ist in Arbeit. Du sagst aber auch, das Gesetz allein reicht womöglich nicht oder gar nicht. Das Problem sind ja auch die Plattformen selbst, also Plattformen, auf denen man das machen kann. Diese erwirtschaften mit gewissen Dynamiken Geld. Also die User bleiben dort länger, wenn der Ton aggressiver ist. Krawall und Spaltung sind da Geschäftsmodelle. Wie lange können die sich denn noch rauswinden?
Das ist eine gute Frage, weil ich glaube, dass ehrlich gesagt die Geduld in Europa, auch in Deutschland, schon sehr begrenzt ist. Also dass wirklich viele Leute sich fragen, wie lange lässt man die großen Social-Media-Plattformen so viel Fragwürdiges einblenden und auch Geld damit machen, mit dem Krawall und auch dem spaltenden oder demokratiepolitisch fragwürdigen Material. Und ich erkläre kurz, wie ich das meine. Es passiert nämlich nicht, es geht hier nicht mal nicht richtig um die Frage der Meinungsfreiheit, weil das heißt dann schnell Zensur oder irgendwas, sondern es passiert was viel Ärgeres. Nehmen wir an, 100 Leute posten und 3 posten besonders gehässig und aggressiv. Und wir haben Social-Media-Plattformen, wo wir die Frage stellen müssen, ob solche Posts teilweise bevorzugt werden. Also wenn ich aggressiv poste, ob ich teilweise bessere Karten habe als die anderen. Darum ist das eben nicht mal eine Frage der Meinungsfreiheit, sondern es ist eine Frage der algorithmischen Verstärkung, die wir hier haben. Ob teilweise die Plattformen so gebaut sind, dass sie eigentlich das Schlechteste hervorkehren und damit auch Spaltung begünstigen. Ein Beispiel, es gab eine neue Auswertung von Tiziano Picardi und Kolleginnen und Kollegen, also Forschende, die haben sich X angeschaut, die Plattform von Elon Musk. Und die haben mitten im letzten US-Wahlkampf, haben sie getestet, wie wirkt sich das aus, wenn die Leute einen weniger argen Feed bekommen. Also die konnten mit einem Plugin bei einem Teil der User, Userinnen die ärgsten Postings ganz unten nur, ganz unten quasi herzeigen, wo es kaum wer sieht. Also die obersten Postings hatten das nicht drinnen, erst ganz am Ende. Zum Beispiel Feindseligkeit gegenüber dem anderen Lager, Verharmlosen oder Aufrufen zu Gewalt, solche Arten von Wortmeldungen. Und es zeigte sich, wenn solche aggressiven, feindseligen Postings kaum sichtbar sind, also ganz unten erst zu finden sind, dann sanken auch die allernegativsten, kältesten Gefühle gegenüber dem anderen Lager. Also die Idee ist, die Polarisierung kann verringert werden, wenn Plattformen hier diese Inhalte nicht nach oben spülen. Und jetzt kommt der wichtige Punkt, diese Forschenden, die konnten den Feed quasi verbessern, dass er weniger spaltend war, aber sie sahen auch, die durchschnittlichen User, Userinnen verbrachten 4,7 Minuten weniger am Tag auf der Plattform. Das heißt weniger Geld für Werbung, also weniger Einnahmen für die Plattform. Und ich glaube, die Gefahr ist, dass wir ein digitales Ökosystem haben, wo es für große Plattformen lukrativ sein kann, eher so hoch emotionalisierende, krawallartige Posts einzublenden, wenn man dann so gefesselt ist, hinschaut. Das ist natürlich spannend. Aber gesellschaftlich zahlen wir den Preis, weil wir vielleicht dann auf das Allerärgste sehen, weil wir glauben, die Welt ist viel schlimmerer, viel düster, viel gespaltener, als sie wirklich ist.
Interessant, ja. Du bist keine Psychologin, aber was treibt einen Mann so weit, seine ganze Familie, wie bei Colleen Fernandes, aufs Spiel zu setzen? Auch dieser Hass gegen seine eigene Frau, der ihn ja getrieben haben muss, das zu tun. Sie hat ja auch jahrelang Sendungen darüber gemacht. Sie hat versucht herauszufinden, wer steckt dahinter. Also er, wenn er es war, hat das alles mitbekommen. Ich glaube, viele Männer sagen, die Deepfakes kreieren, es gehe ihnen um Spaß und ums Beschämen der Frau. Da gibt es ja, glaube ich, auch Erhebungen, oder?
Also das kann ich ehrlich gesagt gar nicht beantworten. Doch so ganz konkret, das kann ich gar nicht sagen. Mhm. Allgemein gesprochen, also wirklich so wie diese starke Form der sexualisierten Gewalt, die hier mutmaßlich im Raum steht. Und auch generell muss man ja sagen, auch abseits von Colleen Fernandes, muss man oft davon ausgehen, dass es aus dem Umfeld einer Frau kommt, gerade bei nicht prominenten Personen, weil wer soll das Foto einer Frau nehmen und dann ein Deepfake, Fake-Porno quasi erstellen, weil gerade bei nicht prominenten Personen macht das noch weniger Sinn, dass es irgendwer Fremdes war. Also das muss dann sogar jemand sein, der die Person zumindest kennt. Und da kann einerseits sein, dass bei Frauen das manchmal passiert. Das ist jetzt ein etwas anders gelagert als die Vorwürfe hier, aber dass es auch eine Art der Bestrafung ist, dass eine Frau nicht auf ein Date gehen wollte oder sich getrennt hat. Also dass es hier auch, dass eine Form von einem generellen Beschämen von Frauen sein kann. Es kann sein, dass das Bewusstsein zum Teil auch fehlt, also im Sinne von, es ist lustig für mich oder mir gefällt das, aber was das bei Frauen anrichtet, noch dazu, das ist extrem massiv eingreifend für die betroffene Person, wenn ihr Gesicht so entwertet wird. Also das ist eine neue Form der Qualität des Übergriffs, wenn mein Gesicht genutzt wird und in so eine Szene eingefügt wird. Weil wir hatten so krude Bildmontagen, Collagen hatten wir schon früher, da war das auch schon beschämend. Aber über die KI kann das nochmal realistischer aussehen. Also die Frage kann ich ehrlich gesagt nicht ganz beantworten. Ich hoffe, dass wir es mehr herausfinden. Und ich persönlich glaube auch, dass wir eine Debatte darüber brauchen, auch dass mehr und mehr klar wird, das ist kein Freizeitspaß. Weil dass wir jetzt zunehmend Fälle an Schulen haben, wo Jugendliche das machen, da muss klar gemacht sein, erstens, Leute, ihr macht euch potenziell strafbar. Und zweitens, ihr braucht Empathie, um zu verstehen, was das mit den betroffenen Mädchen auslöst.
Ja. Wie leicht ist das denn eigentlich? Gibt es immer noch die Apps, die bei der Erstellung helfen und von denen wir oft ja denken, die seien harmlos? Und werden dann dafür missbraucht. Es gibt da, glaube ich, Kiss and Hug oder Face Swap. Ist das alles leicht zu machen?
Das ist ein gutes Beispiel. Das kann ich jetzt gerade aktuell gar nicht beantworten, weil ich habe das tatsächlich mir schon angesehen, aber in den letzten Wochen nicht. Wenn ich drauf tippen müsste, würde ich davon ausgehen, dass man sehr rasch diese Apps findet. Weil auf einschlägigen Pornoseiten wird seit langem darüber beworben. Es gibt einschlägige Deepfake-Seiten, wo ich dann in einer Tour damit angepriesen werde. Und vielleicht als so Gradmesser, das sind eben nicht nur unbekannte Apps, die hier aufgefallen sind. Das extremste Beispiel war schon Grok, die KI von Elon Musk, die ja vor der Colleen Fernandes-Geschichte letztes Weihnachten so immens Schlagzeilen machte, weil, ich habe es schon erzählt, plötzlich sehr leicht wurde, das Foto einer Frau zu nehmen und einfach an Grok auszurichten, put her in a Bikini, und er macht das. Und warum erzähle ich das? Weil es kein Zufall ist, dass gerade die Plattform von Elon Musk und die KI von Elon Musk so aufgefallen ist. Nicht nur wegen Elon Musks problematischer politischer Positionen, sondern auch, weil xAI, das Unternehmen von Elon Musk, so, sie nennen es spicy Content, sexualisierten Content, als eine wichtige Nische für sich entdeckt hat. Also es ist einer der großen Anbieter, der in diesen spicy Content-Markt reingeht. Und in dem Moment, wo ich im spicy Content-Markt auch nur ansatzweise in die Richtung gehe, dass ich das Foto einer realen Person nehmen kann und irgendwas damit anfange, ist vollkommen klar, dass das missbraucht wird. Also das heißt, hier hat X und das KI-Unternehmen xAI haben eigentlich die, auch gibt's auch interne Berichte oder Berichte von Insidern, haben wichtige Warnungen ausgeschlagen. Also zur Frage zurück, müsste ich mich jetzt mal durchklicken? Ich würde wirklich viel darauf verwetten, dass man sehr leicht diese Apps findet, weil es viele kleine, schwindelige Anbieter gibt. Was mich aber ehrlich gesagt noch mehr beschäftigt, ist, dass es ein Unternehmen gibt, das einem der reichsten Männer der Welt gehört, das auf diesem Markt mitgespielt hat, beziehungsweise Elon Musk und X sind ja erst zurückgerudert, als es schon massiven Aufstand gab und als zum Beispiel Großbritannien als Land androhte, X als Ganzes zu blockieren. Und das sagt so viel aus, nämlich dass bis zu dieser wirklichen Ultima Ratio, dass man sagt, wir blockieren als gesamtes Land die Plattform, dass bis dahin eigentlich das eher als amüsiert beobachtet wurde, meinen Augen.
Kavaliersdelikt, ja. Wir wollen ja auch sagen, wie Frauen sich besser vor digitaler Gewalt schützen können. Mir fiel immer auf beim Fall Colleen Fernandes, sie hat sehr lange gewartet, bis sie Anzeige erstattet hat. Also es wurde ihr wohl im Dezember gestanden, Weihnachten 24. Und dann hat sie 25 erst Anzeige erstattet. Wollte sie vielleicht ihre Tochter in der Zeit stärken? Weil dieser Medienhype ist ja unfassbar, wenn eine Teenagerin involviert ist. Wie lange darf man sich denn überhaupt Zeit lassen, das zu melden?
Ah, das ist eine gute Frage. Da muss man sich anschauen, ab wann was verjährt. Aber also zum Beispiel Colleen Fernandes, wie die Zeitleiste war oder die Timeline zwischen diesem Gespräch, wo er das gestanden haben soll, mutmaßlich, und dem der Anzeige, da würde ich Folgendes einwerfen. Wenn ich als Frau zum Beispiel sexualisierte digitale Gewalt erlebe, dann muss ich ja erstens mal auch in mich gehen, was will ich tun? Und zuerst mal sollte man sich juristische Beratung holen. Und in Deutschland gibt es die ganz wichtige Einrichtung HateAid, mit der Colleen Fernandes ja schon lange zusammenarbeitet. Und da muss man gar nicht prominent sein, die beraten jede und jeden. Es ist sogar ganz toll, man sieht auf der Website, wie ausgelastet sie gerade sind. Das ist wirklich ein gutes Feature. Und das heißt, die beraten mal, die geben auch Tipps, zum Beispiel für digitale Absicherung, weil es kann dann auch sein, zum Beispiel, dass ich meine Profile nochmal stärker schützen sollte, damit nicht weitere Fotos entwendet werden, damit nicht meine Wohnadresse irgendwie mit herausfindbar ist, etc. Und die ermöglichen auch zum Beispiel, dass manchmal Rechtsanwaltskanzleien, dass die dann die betroffene Person vor Gericht verteidigen. Weil in vielen Fällen werde ich einen Anwalt oder eine Anwältin brauchen und das finanziert HateAid auch in einigen Fällen. Und meine Erfahrung ist, im Internet geht alles super schnell, im Juristischen geht alles super langsam. Das heißt, viele Anwaltskanzleien, Anwältinnenkanzleien sind schon sehr darauf aus, dass das rasch geht, weil sie zum Beispiel wollen, dass es schnell eine einstweilige Verfügung gibt, dass ein Content runter muss oder derartiges. Aber trotzdem, das Vorbereiten eines Falls kann auch eine Zeit dauern. Ich sage jetzt mal aus der Distanz, das kann mit ein Faktor sein. Und zum Beispiel nehmen wir so etwas wie Colleen Fernandes, wo sie ja sogar in Spanien eine Anzeige eingebracht hat. Das ist ja deswegen interessant. In manchen Fällen, und nicht nur in solchen Fällen, stellt sich die Frage, in welchem Land gehe ich juristisch vor? Das kann dann auch wieder Zeit bei der juristischen Klärung brauchen. Und dann passiert das Allerärgste. Das Verfahren an sich dauert oft irre lange. Also zum Beispiel, ich habe ja Renate Künast drin, ganz anders gelagerter Fall, aber diese berühmte Geschichte, wo sie als Drecksfotze bezeichnet wurde und in der ersten Instanz hieß das quasi noch, das sei von der Meinungsfreiheit gedeckt. Am Ende hat das Höchstgericht in Karlsruhe dem widersprochen. Das hat Jahre gedauert. Worauf ich hinaus will, ist, als betroffene Frau muss mir auch bewusst sein, wenn ich was anzeige, auch wenn ich erfolgreich bin, kann das richtig, richtig lange dauern. Und das heißt, das ist gerade in Fällen von sexualisierter Gewalt natürlich ziemlich heftig, wenn ich das auch noch Jahre mit mir trage, wenn was durch mehrere Instanzen geht. Das ist natürlich, kann auch sehr belastend sein.
Ja, wie kann ich mich denn schützen? Welche Tipps hast du zum Beispiel? Wie gebe ich beim Surfen im Internet wenig von mir preis? Kriege ich die Bilder wieder weg aus dem Internet? Wie sichere ich Beweise? Ich mache mich ja teilweise, das finde ich grotesk, strafbar, wenn ich Screenshots anfertige, weil der Besitz von solchen Dingen ist ja auch schon strafbar. Also das ist ja irgendwie widersprüchlich.
Es ist so, auf jeden Fall ist für jeden Menschen und für Frauen besonders, würde ich empfehlen, auf die digitale Privatsphäre zu achten. Zum Beispiel will ich, dass mein Profil einsehbar ist für Außenstehende. Selbst im Jahr 2026 staune ich oft, wie auch Durchschnittspersonen relativ offene Profile zum Teil haben. Und da sollte man auch auf Folgendes achten. Zum Beispiel, wenn man Fotos auf Instagram oder wo hat, lassen die Rückschlüsse über meinen Wohnort zu. Zum Beispiel über örtliche Merkmale, wo mein Hauseingang sichtbar ist. Das sind alles so Schutzmöglichkeiten. Nehmen wir an, ich werde gestalkt und ich erlebe schon etwas, das ein Warnsignal ist, oder ich kriege seltsame Nachrichten. Man kann in Deutschland eine Melderegistersperre beantragen, weil es in Deutschland sonst sehr, sehr leicht ist, die Wohnadresse einer Person auszuforschen. Das kann man machen, wenn man zum Beispiel jemand Schulden bei einem hat und man will wissen, wo die Person wohnt, um diese Klagsdrohung hinzuschicken. Aber es kann eben auch missbraucht werden, um dann Drohnachrichten zu schicken oder vor der Haustür zu stehen. Das heißt, wenn ich etwas Bedenkliches erlebe, würde ich solche Sperren unbedingt empfehlen. Das wissen viele Leute nicht. Oder wenn ich als Journalistin zum Beispiel in einem heiklen Gebiet arbeite, wie Rechtsextremismus, sexualisierte Gewalt, unbedingt sperren lassen, dann zweitens, was kann ich auch machen, wenn was passiert in der Phase, wo es richtig wild ist? Also nehmen wir an, ich bin in irgendeiner Online-Debatte inkludiert und ich kriege auf einmal tagelang Beleidigungen oder auch sexualisierte Herabwürdigungen ab. Es gibt das Buddy System. Ich muss nicht allein bleiben. Ich kann zum Beispiel einer guten Freundin, dem Lebensgefährten, der Lebensgefährtin den Account übergeben, also das Social Media Profil oder das E-Mail-Postfach, damit diese Person für 2-3 Tage lang oder solange es halt wirklich akut ist, alles scannt, notfalls löscht oder dokumentiert, damit die betroffene Person aber freigespielt ist. Das heißt, es kann auch das Umfeld wirklich helfen. Und das Letzte zu dieser Frage, Screenshots. Also grundsätzlich darf ich von sowas schon Screenshots machen, egal was da passiert. Wenn das mich betrifft, ich darf das screenshotten. Es kann sein, dass man vorsichtig sein sollte, wenn man es öffentlich stellt. Zum Beispiel kann passieren, dass aggressive Hate-Profile, dass die das Foto einer anderen Person nutzen, zum Beispiel einer Person mit einer Behinderung, und so tun, als ob diese Person die Drohnachricht geschickt hätte. Und wenn ich das dann online stelle, quasi identifiziere ich die falsche Person oder prangere ich die falsche Person an. Das ist so ein spezielles Szenario. Also bevor man was öffentlich macht, auch überlegen, was mache ich gerade öffentlich? Das Zweite ist aber zum Thema Screenshotten. Es ist gar nicht so leicht, einen Screenshot zu machen, der vor Gericht hält, der vor Gericht verwendbar ist. Und zum Beispiel in einer App am Smartphone, da kann ich zwar das Posting screenshotten, ich werde aber nicht die genaue Internetadresse, die URL haben. Darum sollte man solche Postings am Computer, am Desktop screenshotten, auf zum Beispiel Instagram.com, und dann ist eine lange Zahl dahinter. Dann weiß das Gericht, das ist unter dieser Adresse zu finden gewesen. Es gibt übrigens auch von HateAid eine Anleitung zu Screenshots. Das ist ein bisschen komplizierter, aber wenn es wirklich hart auf hart geht und ich habe das Gefühl, ich muss hier klagen, würde ich das stark empfehlen. Ah ja, und dann eines noch. HateAid zum Beispiel ist auch ein Trusted Flagger, ist nicht der einzige in Deutschland. Zum Beispiel ist auch die Meldestelle Respect ein Trusted Flagger. Das ist deswegen wichtig. In manchen Fällen, zum Beispiel wenn Fake Nudes gemacht werden, also eine Person mit KI gegen ihren Willen ausgezogen wird und damit Fake-Profile angelegt werden, die den falschen Eindruck erwecken würde, eine Frau wäre eine Prostituierte, dann will man diesen Content rasch weghaben. Und es kann manchmal recht lang dauern, wie Plattformen solche Meldungen bearbeiten. Sie müssen allerdings die Meldungen von Trusted Flaggern, also solchen zertifizierten Stellen wie HateAid oder der Meldestelle Respect, schneller bearbeiten. Das heißt, in besonders ernsten Fällen würde ich mich an Trusted Flagger-Einrichtungen wenden, damit das rascher weg ist. Weil für betroffene Leute, auch für Mobbingopfer, ist es ein Unterschied, ob der Content 8 Stunden oder 8 Tage online ist.
Auf jeden Fall, super Tipp. Ich finde auch dieses gegenseitig Stärken, dass man einspringt als Buddy, gut. Es gibt ja dann auch viele weitere Strategien, Netiquette, Allyship, Gegenrede. Genau. Das findet man in deinen Büchern ja auch.
Und wenn ich eines noch ergänzen darf, das ist jetzt nicht aus, was die betroffene Person macht, sondern eher für uns andere rundherum. Ich habe für mein Buch Feindbild Frau auch mit der psychologischen Psychotherapeutin Dorothee Scholz Kontakt gehabt. Die arbeitet mit vielen Betroffenen digitaler Gewalt. Und die hat mir erzählt, dass den ganzen Tag nur Hasskommentare lesen, sinngemäß auch die Weltwahrnehmung einer Person verschieben kann. Dass sich verändert, wie man die Menschen da draußen wahrnimmt oder wie isoliert man sich fühlt. Und zum Beispiel, ich würde so zusammenfassen, wenn man zum Beispiel an der Supermarktkasse steht und sich denkt, der Typ vor mir in der Schlange schreibt auch solche Nachrichten, dann ist das ein schlechtes Zeichen, wenn man so ein bisschen das Vertrauen in die Menschheit verliert oder seine Sicherheit, diese gefühlte Sicherheit im öffentlichen Raum oder unter anderen Menschen. Und da ist auch schon eine Hilfe, wenn andere sagen, zum Beispiel eine Nachricht schreiben oder online posten, das hast du nicht verdient. Oder hilfreich kann auch sein zu sagen, du leistest Wichtiges. Weil damit sind wir alle auch ein Korrektiv. Damit geben wir den Leuten wieder Rückendeckung und zeigen, die allermeisten Menschen wollen dir Gutes. Die allermeisten Menschen finden das zutiefst problematisch, was hier passiert.
Ja, was könnte aus der aktuellen Debatte erwachsen? Wie wird die Welt in 30 Jahren aussehen? Kommt schnell Hilfe? Platt gesagt, wie geht's weiter?
Ich sehe schon die Chance, dass wir dazulernen. Ich meine, ich sehe auch die gesellschaftliche Chance, dass wir wirklich viele Rückschritte machen. Ich habe ein aktuelles Buch auch geschrieben, weil so viel eigentlich Schlechtes passiert ist. Zum Beispiel haben Instagram und Facebook Anfang 2025 die Regeln geändert. Und seitdem ist es erlaubt, das war früher laut dem internen Regelwerk untersagt, Frauen als Haushaltsobjekte, also als Ding, das man quasi besitzt, zu bezeichnen oder so als Bitch zu bezeichnen, als Schlampe. Und warum haben sie das geändert? Das war kurz, nachdem eben Donald Trump gewählt worden ist. Das war diese inhaltliche Anpassung an die Politik von Donald Trump, die sich auch im Regelwerk niederschlägt. Und das ist ein Rückschritt. Also ich sehe schon die Möglichkeit, dass es gesellschaftlich genau in die falsche Richtung geht und der Schutz sogar geringer wird. Allerdings ist das nicht alles einheitlich, was passiert. Denn gleichzeitig gibt es Teile der Gesellschaft, die zunehmend verstehen, was das für ein Problem ist, die zunehmend bessere Regeln oder auch eine bessere Umsetzung der Regeln wollen. Und in meinen Augen ist noch unklar, welche Seite sich da letztlich durchsetzt in den nächsten 30 Jahren. Ich sehe auch die Chance, dass wir dazulernen und dass wir digitale Gewalt zwar nicht wegbekommen, aber dass wir sie in manchen Stellen klein halten können.
Ja, also wir alle müssen versuchen mitzuhelfen. Ich hoffe, dass wir in der Zukunft sicherer sein werden als Frauen selbstbestimmt und sichtbar. Deine Tipps dazu, wie wir das schaffen können, sind sehr hilfreich, fand ich, Ingrid. Vielen Dank dafür und toll, dass du immer weiter Aufklärung gibst und dich auch nicht einschüchtern lässt.
Das freut mich, danke sehr.
Und für weitere dieser wichtigen Gespräche seid auch nächste Woche wieder dabei und abonniert uns.